Willkommen zurück zu 5 Minuten Kriminologie. Heutiges Thema, wieder das Fachgespräch, was jetzt im Dezember ansteht. Und zwar unter anderem auch in der Kombination Kriminologie-Psychologie. Zu Gast habe ich heute Henning Starr aus Duisburg, Professor für Psychologie. Ja, Henning, vielleicht willst du dich mal ganz kurz selbst vorstellen.
Ja, Felix, vielen lieben Dank für die Einladung. Freue mich, heute mit dir diskutieren zu können. Henning Starr, 42 Jahre alt mittlerweile, verheiratet, zwei Jungs im Alter von 2 bis 5 Jahren. Mittlerweile seit 4 Jahren an der HSPV als Professor für Psychologie. Und dort unterrichte ich neben den psychologischen Fächern im Grund- und Hauptstudium TSK, bin in der Berufsrollenreflexion aktiv und bin neben Lehre und Forschung auch noch in der Beratung tätig. Hier widmen wir uns dann genau solchen Themen, die wir auch in der Lehre und Forschung vertreten. Hier geht es um Belastung, Beanspruchung, gerade auch im Polizeiberuf und das Thema psychische Gesundheit.
Super, vielen Dank. Das heißt, du hast auch wirklich Praxiserfahrungen, was das angeht, und bist nicht nur der Theoretiker.
Das versuche ich zumindest. Also mir geht es schon darum, das, was wir auch in der Lehre vermitteln, in der Praxis selbst eben auch mitgehen zu können, eben auch zu sehen, wo sind wirklich auch Stellschrauben, an denen man drehen kann, um auch dann authentisch Wissen vermitteln zu können, was in der Praxis relevant ist.
Wenn wir jetzt nochmal an das Fachgespräch denken und auch die Inhalte jetzt Psychologie an der HSPV NRW und das Fachgespräch, wie sieht denn für dich ein gutes Fachgespräch aus oder was vermittelst du deinen Studierenden, um sie da entsprechend gut darauf vorzubereiten? Weil der Leistungsnachweis ist ja immer so ein großer Brocken bei den Studierenden, der muss geschafft werden. Und wie gehst du davor?
Also ich spreche jetzt nur für mich an dieser Stelle. Mein Anspruch ist es nicht, dass die Leute, die da vor mir sitzen, Psychologen sind, geschweige denn Therapeuten, sondern im Wesentlichen geht es da auch um Handlungswissen. Und das heißt, ich muss in der Lage sein, auch zur Gefahrenabwehr auffällige Verhaltensweisen zu registrieren, zu beachten und entsprechend auch darauf einzugehen. Es geht auf keinen Fall darum, irgendwelche Diagnosen aufzustellen. Das kann man nicht erwarten, das wäre auch der völlig falsche Ansatz an dieser Stelle. Aber gerade Situationen, in denen es auch für die Beteiligten gefährlich werden könnte, geht es ja darum, Menschen einschätzen zu können und entsprechend darauf zu reagieren. Und hier ist psychologisches Wissen, so der Handwerkskoffer, den man da dann packen kann, aus meiner Sicht extrem wichtig.
Ja, das heißt, bei dir geht es auch dann, ich höre da so raus, und wir haben ja auch schon das ein oder andere Fachgespräch gehabt, auch um psychische Erkrankungen, die dann auch irgendwie in Kriminalität münden können.
Exakt. Wichtig ist hier an dieser Stelle dieser allgemeine Zusammenhang, der häufig in vielen Köpfen existiert. Es gibt einen Zusammenhang zwischen psychischen Erkrankungen und Kriminalität ist so nicht haltbar. Deswegen ist es ja gerade auch unsere Aufgabe hier, die sehr, sehr facettenreiche Bandbreite an verschiedenen psychischen Erkrankungen erstmal aufzumachen und zu illustrieren, was gibt es da eigentlich, was ist auch aus polizeilicher Sicht relevant. Natürlich gibt es einige psychische Erkrankungen, die wir dann in der gebotenen Tiefe diskutieren, unter anderem wirklich auch in einer alternden Gesellschaft das Thema Demenz ist ein ganz, ganz wesentliches. Also wie gehe ich mit Menschen um, die zum Beispiel an Alzheimer-Demenz erkrankt sind? Wie gehe ich aber auch mit psychotischen Erkrankungen um? Also eine der schwersten psychopathologischen Erkrankungen, die Schizophrenie, die häufig eben mit Wahnvorstellungen oder Halluzinationen einhergeht. Wie kann ich mit einem solchen Menschen umgehen im beruflichen Kontext? Jemand, der mich ruft, weil er das Gefühl hat, er würde durch die Strahlen im Fernseher von den Nachbarn vergiftet werden. Und das ist natürlich für jemanden, der bisher keinen Kontakt mit Menschen mit psychischen Erkrankungen hat, etwas Ungewöhnliches. Und hier gibt es ganz konkretes Handlungswissen, was man dann vermitteln kann. Aber eben darauf aufbauend auf ein Verständnis der Erkrankung. Denn es geht natürlich darum auch zu wissen, was geht eigentlich in einem Menschen vor, der eine Wahnvorstellung hat. Und kann man den Wahn ausreden? Nein, kann man nicht. Sollte man ihn bestärken? Definitiv auch nicht. Und gerade auf dieser Grundlage, Verständnis von Erkrankungen, Informationen über die Erkrankung, kann ich eben auch konkretes Handlungswissen ableiten.
Das heißt, du setzt natürlich schon so einen Rahmen, dass bestimmte Erkrankungen möglicherweise häufiger auch gerade mit Blick auf den Polizeiberuf anzutreffen sind. Die werden dann auch bei dir in der Lehre vermittelt und es wird versucht, das Verständnis für diese Erkrankungen zu erzeugen und dass sie das auch anwenden können auf echte oder reale Sachverhalte.
Ganz genau. Also die ersten Sitzungen beginnen natürlich schon damit, auch zu vermitteln, was sind eigentlich psychische Erkrankungen und warum sind bestimmte Erkrankungen für den Polizeiberuf relevanter als andere. Und ich persönlich widme mich vornehmlich eben auch dem Thema Wahn, substanzinduzierte Störungen, Demenz, hatte ich ja gerade eben schon gesagt, aber auch den affektiven Störungen. Darunter fällt eben vornehmlich auch die Depression, hoher Zusammenhang zur Suizidalität, damit wird es polizeilich relevant. Und auch der Psychopathie, also auch der antisozialen Persönlichkeitsstörung, die ja tatsächlich in einem Zusammenhang steht mit Kriminalität.
Okay, und wie sieht das eigentlich aus? Jetzt haben wir immer über andere gesprochen, also über Leute, die möglicherweise demenzerkrankt sind, also ältere Personen oder jemand, der vielleicht eine antisoziale Persönlichkeitsstörung hat, also beim Bürger oder beim polizeilichen Gegenüber, um das mal negativ zu formulieren. Wie sieht das denn mit den eigenen Kollegen und Kolleginnen aus? Gibt es da Themen, die bei dir auch, ich habe gerade so Depressionen, habe ich mal rausgehört. Gibt es da Themen, die du fokussierst, wo du sagst, ja, das thematisiere ich auch und das ist wichtig im Polizeiberuf?
Also im Grunde geht es um drei Perspektiven. Erstmal muss ich sensibel in Bezug auf mich sein und auch so eine Art von Frühwarnsystem entwickeln, denn der Polizeiberuf ist ein belastender Beruf und gerade solche Depressionen, aber auch Alkoholabhängigkeit, also substanzinduzierte Störungen, sind ja keine Seltenheit. Und da gilt es eben auch zu wissen, wo muss ich auf mich selbst achten, um auch für andere ansprechend da zu sein. Was du gesagt hast, ist aber genau diese zweite Perspektive. Wo muss ich auch einen guten Blick entwickeln auf meine Kolleginnen und Kollegen? Denn auch da gilt es ja tatsächlich dann im Sinne der Fürsorge aktiv zu werden und frühzeitig als Vorgesetzter oder Vorgesetzte am besten, aber auch als Kollegin oder Kollege tätig zu werden. Und letztlich natürlich mit dem Blick auf den Bürger, das, was wir auch schon besprochen hatten, dann Handlungswissen bereitzustellen.
Ja, ich glaube auch gerade, wo du das sagtest, nur mal als Kollege, diese Vorstellung, dass nur der Vorgesetzte was erkennt, ist, glaube ich, nicht richtig, weil unmittelbar dran sind natürlich die unmittelbaren Kolleginnen und Kollegen, die dann vielleicht zusammen Streife fahren und die können natürlich nur sowas als erstes erkennen, wenn sie wissen, was möglicherweise. Ich weiß nicht, ob man, ich bin kein Psychologe, sind das Symptome, die man da erkennen kann oder Verhaltensweisen? Wie bezeichnet man das?
Ja, also tatsächlich sind es ja vor allen Dingen Beobachtungen an der Oberfläche oder auch Ergebnisse aus Gesprächen, wo deutlich wird, das könnte hier eine psychische Erkrankung oder eine aufkeimende psychische Erkrankung sein. Das muss übrigens nicht dann nur für den fertigen Polizisten gelten. Tatsächlich ist es in der Vergangenheit auch schon häufiger so gewesen, dass Studierende im Bekanntenkreis, vielleicht auch in der eigenen Partnerschaft, die Erfahrung gemacht haben, hier ist jemand unterwegs, der vielleicht Anzeichen einer Depression aufweist oder vielleicht jemand, mit dem man auf jeden Fall vielleicht mal ein offenes Gespräch führen sollte. Und was ich da häufig als Rückmeldung bekomme, ist, dass gerade auch die Offenheit, das Thema anzusprechen, auch abseits bestimmter Stigmatisierung wirklich sehr, sehr offen mit solchen Themen umzugehen und auch zu erfragen beispielsweise, ob eine Suizidabsicht vorliegt, sehr, sehr heilsam an dieser Stelle sein kann. Also auch die Offenheit, genau dem Thema psychische Erkrankung gegenüber, das nicht zu verschweigen oder in den Teppich zu kehren, sondern wirklich auch zum Thema zu machen, auch im privaten Bereich, scheint hier und da schon gefruchtet zu haben. Und das freut mich natürlich sehr, dass denn die Leute mir rückmelden, hey, ich wusste nicht nur, was eine Depression ist, sondern ich wusste auch so ungefähr, wie ich dieses Thema anbahnen kann, um dann auch ein gutes Gespräch zu führen. Gleichzeitig eben dann nicht den Fehler zu begehen und den Therapeuten zu machen, in Anführungsstrichen. Ich sage mal in der Vorlesung, ihr greift ja auch nicht zum Bohrer, wenn euer Partner oder ein Kollege Zahnschmerzen hat. Man muss eben auch die eigene Grenze erkennen. Aber eben zu wissen, wie kann ich ein solches Gespräch anbahnen und wie kann ich vielleicht dann eben auch Hilfe zu weiteren Hilfe geben.
Wie sieht das aus mit Drogenmissbrauch oder Alkoholmissbrauch? Drogen vermute ich jetzt erstmal weniger bei der Polizei, möchte ich nicht ausschließen, aber Alkohol ist sicherlich immer wieder mal ein Thema. Zumindest war das aus meiner Vergangenheit, wo ich als Polizeibeamter auf der Straße war, doch ein großes Thema bei der Polizei. Ja?
Absolut. Also tatsächlich muss man auch häufig Aufklärung leisten, dass natürlich Alkohol auch eine Droge ist. Ne? Und obwohl sie gesellschaftlich extrem akzeptiert ist und im Gegensatz zum Beispiel zu bestimmten Unverträglichkeiten oder Allergien wird ja nicht akzeptiert auf vielen Partys oder Feiern, wenn nicht mitgetrunken wird. Ne? Also auch da nochmal die Sensibilität, das Fingerspitzengefühl bei den Betroffenen zu erwirken, also den Studierenden, die da vor mir sitzen, hey, auch da kann es eben in bestimmten Fällen extrem in eine Sucht abrutschen. Für Studierende ist es häufig schon spannend zu hören, dass eben Alkohol auch eine Droge ist und es nicht nur um das Thema Abhängigkeit geht, sondern natürlich auch und gerade BTM-Konsum auf der Straße, eben in der Praxis, Menschen unter Substanzeinfluss, also im Rauschzustand, in der konkreten Intoxikation, verhalten sich nochmal anders. Und häufig gibt es ja auch genau diese Komorbidität, also das gleichzeitige Auftreten von substanzinduzierten Störungen und eben einer anderen vorliegenden Erkrankung, was es dann noch schwieriger macht, denjenigen einzuschätzen und entsprechend gut zu handeln. Und neben dieser Abhängigkeit, der Intoxikation, also dem konkreten Rauschzustand, ist auch noch der Entzug zu nennen. Also wie verhalten sich Menschen in bestimmten Situationen? Und da eben auch zu wissen, dass Alkohol hier eine ganz, ganz gewichtige Rolle spielt. Und auch anhand bestimmter Beispiele, die ich immer wieder aufbringe, zu zeigen, dass auch Menschen mit einer ganz schweren Alkoholabhängigkeit lange in der Lage sind, das zu verheimlichen, weiterhin zu funktionieren, auch im beruflichen oder auch im privaten Leben, aber gar nicht merken, wie sie eigentlich immer weiter sich von dem entfernen, was sie eigentlich mal ausgemacht hat. Bis sie dann irgendwann völlig Handlungsunfähigkeit im eigenen Erbrochen auf dem Teppich liegen und damit deutlich wird, hier liegt ein ganz anderes Problem vor. Aber auch da, das machen wir deutlich, es sind eben erhebliche Belastungen und Menschen gehen unterschiedlich damit um, um zu vergessen, um abzuschalten. Und da ist natürlich eine dysfunktionale Strategie, genau dieses Coping by Doping, indem ich dann versuche, vielleicht die schweren Gedanken an das letzte Suizidopfer, an die missbrauchten Kinder im Alkohol zu ertränken. Verstehen heißt nicht akzeptieren und akzeptieren heißt nicht unterstützen, aber dass Menschen versuchen, irgendwie diese Gedanken nach Feierabend zu verdrängen. Und dann vielleicht eben zur Flasche Wein oder Wodka greifen. Ja, das ist eben eine Gefahr. Und frühzeitig eben auch hier zu vermitteln, sucht euch Möglichkeiten, um damit umzugehen, um das Ganze auch zu reframen, in anderen Rahmen einzubetten, um genau diese Belastung weniger beanspruchbar werden zu lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch im Sinne wirklich der Selbstfürsorge.
Und gerade dann auch im Polizeiberuf, wo eben belastende Ereignisse häufiger vorkommen, als vielleicht in einem, ich sag mal, Bürojob, wo man nicht diese Gewalterfahrung oder so macht, die Polizei ja häufig tagtäglich hat.
Ja, absolut. Ganz wesentliches Modell, was wir ja immer wieder thematisieren, ich weiß auch von Kolleginnen und Kollegen, dass das häufiger zum Tragen kommt, dieses Diathese-Stressmodell, dass ja auch genau dieses multifaktorielle Zustandekommen von psychischen Erkrankungen thematisiert. Es ist eben neben den biologischen Faktoren auch die Lerngeschichte des Individuums, aber eben auch die Belastung, die Stressoren, die im Verlauf auftreten. Und natürlich haben Polizisten ganz andere Belastungen, also den Umgang mit Leid und Tod. Das muss man sich vergegenwärtigen. Welcher 19-Jährige sieht ansonsten Leichen im ersten Praktikum? Ja, also das ist tatsächlich etwas, was man sich vergegenwärtigen muss. Und frühzeitig auch da zu sensibilisieren, zu verdeutlichen, wie man damit umgehen kann, um eben am Ende nicht in der Alkoholabhängigkeit zu landen, eine Depression zu entwickeln oder eben ein Erschöpfungssyndrom, eine posttraumatische Belastungsstörung, was auch immer, auszubilden, braucht es, glaube ich, genau dieses Fingerspitzengefühl, gerade erstmal in Bezug auf die eigene Person.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, jetzt haben wir so inhaltlich ziemlich viel benannt, was wichtig ist und warum es auch wichtig ist, gerade was das Verständnis angeht. Wenn wir an das Fachgespräch jetzt wieder denken, und ich glaube, da denken die meisten Studierenden, die vielleicht gerade zuhören, dran, wie sieht denn für dich ein gutes Fachgespräch aus? Und gerade in der Kombination Kriminologie, weil es ist ja ein kombiniertes Fachgespräch, das heißt, es wird auch kombiniert geprüft und häufig verzahnen das auch die Prüfenden. Wie sieht aus deiner Perspektive da eine gute Prüfung aus?
Also für mich ist es wichtig, oder fangen wir anders an. Für mich ist es nicht wichtig, dass die einzelnen Bullet Points auf Folien auswendig gelernt werden. Ich sage auch immer meinen Studierenden, hey, wer jetzt hier wirklich die einzelnen Diagnosekriterien auswendig lernt, der macht da was falsch. Das braucht ihr eben auch nicht im Dienst. Für euch ist es wichtig, am Ende Menschen gut einschätzen zu können, ein gutes Verständnis, auch manchmal eine kritische Reflexion zu haben, wann was angezeigt ist und auf das jeweilige Individuum gut in der Praxis eingehen zu können, um sich und andere zu schützen. Und wenn ich merke, dass Menschen eine Störung verstehen, wissen, worum es sich dabei handelt. Da bin ich gar nicht versessen auf bestimmte Begriffe, sondern ich möchte, dass sie es wirklich verstehen. Und das kann man ja wirklich dann eben auch sehr, sehr einfach feststellen, wenn die Studierenden in der Lage sind, das inhaltlich zu umschreiben. Zum Beispiel eben auch bei der Depression, Veränderung der Stimmung, Veränderung der Motivation, Veränderung des Denkens, Veränderung des Verhaltens. Was heißt denn das konkret? Und wenn die Studierenden in der Lage sind, zu skizzieren, was macht eigentlich einen depressiven Menschen aus? Und wo unterscheidet er sich auch von dem typischen Studierenden, der auch morgens eine Unlust hat, gerade so in diesen dunklen Monaten, keiner von denen ist depressiv. Und genau das eben auch als Krankheitsbild differenzieren zu können von dem, was diese Melancholie im Winter, dieses schwere Aufstehen mit sich bringt, das ist etwas völlig anderes. Und wenn die Studierenden im Fachgespräch sitzen und deutlich machen, das ist eine Depression, deswegen ist sie polizeilich relevant und so kann ich eben auch mit einem Menschen in einer konkreten Situation umgehen. Was darf ich ansprechen? Was muss ich ansprechen? Also wecke ich zum Beispiel schlafende Hunde, wenn ich jemanden auf eine mögliche Suizidneigung anspreche? Das ist schon ganz, ganz wichtig. Und das ist eben auch genau diese Rückmeldung, die mir dann im Privaten häufig kommt, dass Leute sagen, es war gut zu wissen, dass ich auch so etwas ansprechen kann. Und dass ich damit eben dann nicht denjenigen auf dumme Gedanken bringe, indem ich dann eben auch frage, hast du vor, dir etwas anzutun? Und auch diese Zusammenhänge eben deutlich zu machen. Depression ist Volkskrankheit Nummer 1. Jede fünfte Frau, jeder zehnte Mann ist davon betroffen. In welchem Lebensalter vornehmlich? Was führt auch dazu, dass Menschen Depressionen entwickeln? Und wie muss sich jemand fühlen, Stichwort Perspektivwechsel, der eben eine solche Hoffnungslosigkeit erlebt? Und ein solches Verstehen ist für mich dann die Grundlage, um auch richtig in der Praxis handeln zu können. Das ist für mich eine gute Prüfung, wenn ich merke, derjenige weiß, worum es sich bei der entsprechenden Störung handelt, ist in der Lage, sich auch in das Gegenüber hineinzuversetzen. Und das ist ja wirklich die Voraussetzung, um richtig handeln zu können. Denn den anderen zu verstehen, ist extrem wichtig. Wie muss sich jemand fühlen, der irgendwo neben den Bahnschienen sitzt, ja, und überlegt, ob er sich auf diese Bahnschienen legt, der hoffnungslos ist? Wie muss sich jemand fühlen, der sich als Verfolgter, als Opfer einer Intrige wähnt, wie zum Beispiel bei einer Schizophrenie? Ne? Wenn ich das verstehe, dann kann ich auch entsprechend richtig handeln. Und häufig ist es dann eben auch genau dieser Aha-Moment, wenn ich über das Thema zum Beispiel Schizophrenie spreche und die Leute sagen, naja, das macht eben Schizophrenie aus. Für uns ist vor allen Dingen die paranoide Form der Schizophrenie wichtig, denn jemand, der Wahnvorstellungen hat, der Halluzinationen erlebt, der sich vielleicht als Opfer und als Verfolgter wähnt, den sollte man wirklich nicht unter Druck setzen. Da muss man auch vielleicht die Kommunikation so gestalten, dass sie einfacher und reduziert wirkt. Man sollte auch auf Nähe-Distanz-Prinzipien achten. Und dann wird es nämlich polizeilich relevant. Ne? Ein Gesprächspartner, reduzierte Information, Nähe-Distanz-Prinzipien, eben auch deutlich auf Mimik und Gestik achten, weil die Interpretation durch den Betroffenen an Schizophrenie erkrankten ist eine andere. Und wenn ich mich in dessen Lage hineinversetzen kann, dann weiß ich eben auch, ich sollte den Wahn nicht ausreden. Ich muss in seinem System bleiben, ohne den Wahn unnötig zu bestärken. Und was ich von den Studierenden verlange, ist tatsächlich auch, dass sie sich mit bestimmten Dingen auseinandersetzen, auch kritisch. Tatsächlich auch so, würde ich ja landläufig als Polizeitheater auch bezeichnen, also so entstrahlende Funken, die dann eben dem Schizophrenen im Warnzustand suggerieren soll, jetzt ist die Wohnung wieder strahlungsfrei, alles wieder gut. Ne? Und da versuchen wir eben auch, so eine kritisch reflektierte Haltung dann zu erwirken, dass die Leute sich wirklich Gedanken machen, wie sollte man mit anderen Menschen umgehen. Auch im Sinne des respektvollen Umgangs, Würde, aber auch natürlich in Anwesenheit von Angehörigen. Und wenn ich die Uniform trage, habe ich da bestimmte Pflichten, die ich auch natürlich berücksichtigen muss. Das Gleiche gilt für Menschen mit Demenzerkrankungen. In der Praxis sind mir durchaus Kollegen schon begegnet, die sagen, warum muss ich mit dem reden? Der erinnert sich an nichts mehr. Und da geht es um Haltung, da geht es um Handlungswissen. Und natürlich kann ich Menschen auch mit einer schweren Demenz durch kommunikativ geschickte Gesprächsführung mitnehmen. Das geht alles. Und das merken die Studierenden. Das Problem ist häufig, ne, wenn das einzige Werkzeug ein Hammer ist, ist jedes Problem ein Nagel. Und wenn ich eben nur eine Variante kenne, dann nutze ich die auch. Und ich möchte eben, dass die Polizisten und Polizistinnen ihre kommunikativen Mittel im Sinne auch psychologisch guter Gesprächsführung ausschöpfen. Und darum geht es mir. Das ist für mich eine gute Prüfung, wenn ich merke, die haben das für die Praxis mitgenommen, Fleisch am Knochen im Sinne von Handlungswissen erworben.
Danke. Ich glaube, auch da sind viele Bezugspunkte wieder zu meinem Fach, was ich unterrichte, die Kriminologie, wenn es um Verstehen geht. Auch das ist das, was ich denen ja immer sage. Wenn sie verstehen, warum entstehen zum Beispiel bestimmte Verbrechen oder beziehungsweise Kriminalitätsereignisse, dann verstehen sie möglicherweise auch, warum der oder diejenige so gehandelt hat, warum bestimmte Präventionsmaßnahmen vielleicht auch sinnvoll sind. Also das Verstehen generell ist, glaube ich, sowas, was da vielleicht oben drüber hängen können über alle Fächer. Ob das nun die Soziologie ist, das kam im letzten Podcast ja schon raus, oder die Kriminalistik. Je mehr wir von dieser Komplexität aufnehmen können, das verstehen und erklären können, je besser können wir im Job dann natürlich auch handeln. Ne? Dann ist mir, zumindest in der Prüfung, ist mir dann geholfen, dass ich sage, super, das ist eine gute Prüfung, derjenige hat verstanden, worum es hier geht, der muss die Theorie nicht bis ins Detail kennen und jede, wie du schon sagst, jedes Bullet Point oder jede Klassifikation dieser Theorie, sondern es geht mir darum, sie sollen es verstehen, sie sollen es anwenden können. Und deswegen versuche ich auch in meiner Lehre und in der Prüfung nur das dran zu nehmen, wo ich sage, das können sie auch später gebrauchen.
Und genau das ist auch für mich eine sehr gute Prüfung. Champions League ist es dann am Ende, wenn jemand in der Lage ist, genau die Themen aus deiner Veranstaltung, ne, Kriminalitätstheorien zu verzahnen, eben auch mit dem Thema psychische Erkrankung, Aggressionsentwicklung. Und wenn jemand aus dieser Vogelperspektive dann diese Bezüge herstellen kann und das am Ende auch noch in Praxiswissen überführt, dann ist das für mich eine außerordentliche und hervorragende Prüfung.
Wie sieht denn so deine Einstiegsfrage in so ein Fachgespräch aus?
Also tatsächlich frage ich gerne zu Beginn meiner Prüfung, auch recht provokant, werden Menschen eigentlich psychisch krank geboren? Und das ist natürlich eigentlich ein No-Brainer, denn wir haben das Diathese-Stress-Modell auch unter anderem sehr intensiv, auch mit Bezug zu verschiedenen Erkrankungen durchgenommen. Und wenn der Studierende hier in der Lage ist zu sagen, naja, verschiedene Faktoren spielen hier eben eine Rolle. Das sind biologische, das sind Umweltfaktoren, aber auch psychologische Faktoren, also Faktoren in der Lerngeschichte des Individuums, die alle zusammen an diesem multifaktoriellen Modell dazu beitragen, dass psychische Erkrankungen sich entwickeln, dann ist das ein wunderbarer Aufgalopp für die Prüfung. Schafft auch Sicherheit für alle weiteren Fragen, die dann kommen. Und man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Also es sind ja rein rechnerisch circa 15 Minuten Prüfung. Und wenn man in der Lage ist, sich einen Überblick über psychische Erkrankungen zu verschaffen, dann sind diese 7,5 Minuten auch echt schnell durch. Meine vielleicht auch ja noch kleine strategische Empfehlung am Rande. Studierende dürfen gerne auch mal ein bisschen mehr sagen als ein Dreiwortsatz. Ich finde es immer schön, wenn Studierende in der Lage sind, wirklich nicht nur mit Ja oder Nein zu antworten, beispielsweise auf die Frage, werden Menschen psychisch krank geboren, sondern direkt den Bezug herzustellen, was anzubieten, zu sagen, naja, nein. Und ich möchte hier gerne das Diathese-Stressmodell anführen. An dieser Stelle sei es kurz illustriert. Man muss nicht direkt zum Stift greifen, es ans Whiteboard malen, aber einfach mal proaktiv ein Sätzchen mehr sagen. Und es bietet sich so viel an. Ich finde, da können Studierende direkt auch dann die Hälfte der Prüfung gut mitgestalten. Das gefällt natürlich auch dem Prüfer, wenn der sieht, derjenige ist in der Lage, dann eben auch Themen miteinander zu vernetzen. Ich finde es immer gut, wenn Studierende vom Groben zum Feinen lernen, sich erstmal einen Überblick über die verschiedenen Störungsbilder zu verschaffen und dann entlang dieser verschiedenen Klassifikationen dann das Handlungswissen ableiten. Und dann ist so eine Prüfung auch wirklich schnell rum.
Ja, also ein reflektiertes Vorgehen im Prinzip auch in der Prüfung.
Genau. Und ich glaube, viele Studierende kann ich nicht empfehlen, lernen auf Lücke. Erschließt sich mir nicht bei auch solchen Themen wie psychischen Erkrankungen, sollte man schon wissen, was ist hier relevant, was haben wir durchgenommen und jeder sollte in der Lage sein, auch genau diese Erkrankungen zu nennen. Und dann vom Groben zum Feinen sollte man zu jeder Erkrankung auch ein bisschen was wissen. Erstmal, was macht diese jeweilige Erkrankung aus, wie ist diese charakterisiert, wie grenzt sie sich eben auch zu anderen Erkrankungen ab und darauf aufbauen, das Allerwichtigste ist dann sicherlich auch das Handlungswissen.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Henning. Bis bald mal, ne?